Anstoß, der Fußball-Podcast.
Du, erst einmal kann ich mir vorstellen, dass du aus dem Strahlen nicht mehr rauskommst. Ich bin gestern Abend, so wie ich das immer mache, am Sonntagabend mit einem E-Scooter durch die Stadt gerollt. Ich habe viel gehustelt, ich habe viel getan. Ich bin mit dem E-Scooter durch die Stadt gefahren, so wie das bei Fest und Flauschig auch am Anfang ist, unserem Konkurrenz, unserem größten Konkurrenten in dieser Branche mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Nein, tatsächlich, ich bin gestern Abend zur Tatortzeit für die Jüngeren, das ist um und bei, am Sonntagabend um 20.15 Uhr bin ich durch die Schanze gerollt und die Straßen waren voll. Hier, ich sag mal, alles Roger bei Jolly Roger oder wie die Kultkneipe heißt.
Das ist aber nicht die Schanze, das ist St. Pauli.
Das ist dann schon der Straße. Übergang. Also ich kam aus, dann gibt es ja diesen Crepe-Laden, ich glaube, der heißt Crepe de Élysée oder irgendwie so Champs-Élysées, irgendwie so ein Vergleich. Weißt du, was ich meine? In der Schanzenstraße.
Und Croque Francais.
Da kam ich rübergerollt und ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Dann rüber in Richtung St. Pauli, ganz genau, Auge hat es gesagt. Vorm Jolly Roger standen die Leute bis auf die Straße. Ein Riesenpulk. Ich würde sagen, mindestens noch 200 Leute, ungelogen. Und der Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga hat sich und das Leben gefeiert und genossen.
Hat abgeliefert. Willst du guten Fußball sehen, musst du ans Hamburger Millerntor gehen.
Ein Millerntor nach dem anderen.
So ist das. Man hat ja normalerweise immer so ein beklemmendes Gefühl bei Heimspielen von St. Pauli. So war das in den vergangenen Jahren. Selbst bei einer Führung dachtest du, kippt das noch und wird das wieder so eine wackelige Angelegenheit in der Nachspielzeit. Aber gegen Hansa Rostock waren die ersten beiden Schüsse drin.
Du warst im Stadion, oder?
Ich war im Stadion, ich habe es mir angeguckt und hatte nie ein negatives Gefühl. Ich war mir relativ früh sicher, also die ersten 10 Minuten kam Hansa stark auf, da war die Abwehr von St. Pauli ein bisschen wackelig, aber als dann die Tore Nummer 1 und 2 für die Millerntor-Elf fielen, da war mir relativ früh klar, das geht locker ins Ziel. St. Pauli spielt guten Fußball und vergangene Woche, da war es ja sehr, sehr stürmisch, da war ich ja in Salzburg, Champions League, FC Salzburg gegen VfL Wolfsburg und habe natürlich auch so die Wetterlage in Norddeutschland verfolgt. Vor allen Dingen, wenn man, so wie ich, mit dem Flugzeug unterwegs gewesen ist, will man ja auch wissen, wie wackelig oder ruckelig oder sanft wird die Landung. Und da war von einer Sturmwarnung die Rede. Ich dachte erst, Guido Burgstaller steht vor der Tür. Aber die meinten das Wetter. Ja, Guido Burgstaller war auch wieder ein sehr erfolgreicher Stürmer.
Liebe Hörerinnen und Hörer um und bei Hamburg, vielleicht habt ihr auch Werber in euren Freundeskreisen. Und wenn ihr denkt, Mensch, Jung van Matt oder Scholz & Friends haben gerade einen Pitch gewonnen. Nein, wenn die Adidas Samba-Schuhe und die Trainingsjacke wieder ganz euphorisch und extrovertiert getragen werden, dann liegt es daran, dass der FC St. Pauli wieder jemand ist. Und ja, ich war
ja schon seit Wochen, ja nicht erst seit dem Sieg gegen Rostock.
Sie steigen jetzt auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich für uns, sag ich mal, diejenigen welchen, die vor allen Dingen im norddeutschen Raum arbeiten, eigentlich auch etwas, worauf wir neidisch geschaut haben. Also neidisch nicht im Sinne von missgünstig, sondern wir hätten es halt auch gern, dass wir mal wieder Erstliga-Fußball haben. Und jetzt meine ich nicht den VfL Wolfsburg, sondern Erstliga-Fußball mit Leuten im Stadion. Nein, ich meine Erstliga-Fußball eben so wie zum Beispiel
vor der Haustür.
Die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, die einfach sagen, so biege ich jetzt nach links ab, nach rechts ab zu
Bielefeld, Bochum, Schalke hätte ich fast gesagt, Dortmund,
ja. Mönchengladbach,
Leverkusen, Köln, da ja. Ist was los.
Da ist was los, ja. Und bei uns ist bislang immer so ein bisschen.
Weißt du, was ich übrigens glaube?
Na?
Themenwechsel. Jörg Schmadtke mag Van Bommel nicht.
Das glaube ich auch. Man könnte ja auch inzwischen sagen, dass gerade was die Trainer angeht, Jörg einen schlechten Geschmackke hatte in den vergangenen Jahren. Er hat sich.
Das würde ich nicht sagen. Mit Oliver Glasner hat er einen Volltreffer gelandet und mit Bruno Labbadia vorher auch.
Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel, was vielleicht ja auch das Binnen, wie man so schön sagt, das Binnenverhältnis angeht. So ein bisschen wie die Binnenalster.
Binnenklima.
Das Binnenklima. Er hat sich nicht mit Bruno Labbadia verstanden, deswegen wurde aus einer sportlichen, erfolgreichen Zusammenarbeit eine abgesägte. Er hat sich mit Oliver Glasner am Ende nicht verstanden, obwohl Oliver Glasner den VfL Wolfsburg in die Champions League geführt hat. Deswegen hat er den auch nach Frankfurt laufen lassen, beziehungsweise der ist geflüchtet, der hatte keinen Bock mehr. Und Marc van Bommel durfte antreten zum Vorstellungsgespräch und hat zu Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke gesagt, ich möchte niederländischen Angriffsfußball spielen. Aber wie das aussieht, das hat man nur die ersten 4 Spieltage gesehen.
Ja, und da waren die Gegner unter anderem der VfL Bochum und Greuther Fürth. Und auch deswegen hat Wolfsburg die ersten 4 Spiele gewonnen. Jetzt 8 Spiele, kein Sieg. Ich war ja da letzte Woche in der Champions League in Salzburg.
Ja.
Und da ist mir Marc van Bommel etwas komisch vorgekommen. Ein sympathischer Typ, muss man sagen. Also wirklich einer, der auf Pressekonferenzen auch immer zu einem Spruch aufgelegt ist, der Scherze macht mit den Kollegen, der jetzt nicht so wirklich in die Tiefe geht, mag auch daran liegen, dass er nicht zu 100% perfekt Deutsch spricht. Aber worauf ich hinaus will, das Spiel in Salzburg lief ja für Wolfsburg genauso wie die anderen insgesamt 8 Spiele nicht erfolgreich. Salzburg hat verdient 3-1 gewonnen. Ich habe ein bisschen bei der Pressekonferenz nach dem Spiel mich gewundert, dass er seine Mannschaft stärker gesehen hat als die meisten Zuschauer und wahrscheinlich vor allen Dingen Journalisten im Stadion. Und dann fing er an mit so einer rückwärtsgewandten Argumentationslinie. Das zweite Spiel war ja das gegen Sevilla zu Hause. Das spielte ja Wolfsburg 1-1 und da bekam ja die Spanier oder die Andalusier, wie man ja fairerweise sagen muss, so will ja jeder aus Sevilla genannt werden, ist ja geografisch auch richtig. Aber da bekam der FC Sevilla einen Foul-Elfmeter. Und das war eine krasse Fehlentscheidung, obwohl es einen Videoassistenten gibt. Und da hat sich Marc van Bommel nach dem 1-3 in Salzburg noch mit beschäftigt. Meinte ja, normalerweise hätten wir ja auch 2 Punkte mehr. Und ich bin immer noch sauer, dass wir gegen Sevilla Pech mit dieser Schiedsrichterentscheidung hatten. Denn fing er an mit der Bundesliga. Ja, gegen Frankfurt, da waren wir ja auch besser, obwohl wir nur 1-1 gespielt haben. Und auch gegen Mönchengladbach wäre mehr drin gewesen. Das hat Wolfsburg 1-3 verloren, das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich finde, das ist total rückwärtsgewandt. Du erwartest doch Lösungen und nicht einen Trainer, der in der Vergangenheit noch gefangen ist und versucht, Punkte, die definitiv weg sind, noch irgendwie auf das Punktekonto zu schlawinern. Und dann war ja auch auffallend, dass die Wolfsburger gegen Salzburg sehr, sehr große Probleme hatten nach Standardsituationen. Und das ist eine Frage der Konzentration. Da waren sich alle einig, auch Marc van Bommel. Und er hat gesagt, Konzentration kann man nicht trainieren. Entweder du hast sie oder du hast sie nicht. Ich finde, als Trainer hast du schon eine Möglichkeit, die Konzentration deiner Spieler zu trainieren. Du kannst dir einen Fachmann holen, da bin ich jetzt beim Mentaltrainer, und du kannst bestimmt auch an der Konzentration arbeiten. Und das war alles negativ und so ein bisschen, was kann ich denn dafür, war so der Subtext. Und da hat es mich gar nicht gewundert, dass dann einen Tag nach dem 0-2 am Samstag gegen Freiburg Marc van Bommel gefeuert wurde. Der VfL Wolfsburg hat andere Ambitionen. Du hast es gesagt, den erfolgreichen Fußball aus der Glasner-Ära hat er nicht gespielt. Er wollte Ballbesitzfußball spielen unter Glasner, weil Wolfsburg ja so eine aggressive Pressingmaschine. Da liefen die Spieler wie ein VW Golf 2, der schon 350.000 Kilometer auf dem Tacho hat. Und das war erfolgreich. Sie haben den Gegner in Grund und Boden gekämpft und sind wirklich da auch über die Laufstatistik und über viel Kampf zu ihren Punkten gekommen. Und unter Van Bommel war das alles anders mit ja fast der identischen Mannschaft. Und ja, das hat einfach nicht gepasst.
Ja, das ist die schnellste Trainerentlassung beim VfL Wolfsburg der bisherigen Geschichte. Also früher musste keiner gehen. Man könnte auch sagen, für Euro stellt der VfL von Mark auf Euro um, um jetzt in Zukunft auch in der Champions League möglicherweise entweder noch zu bleiben, wie sagt man so schön, zu überwintern oder eben dann mindestens noch in der Europa League weiterzuspielen. Ja, es ist vor allen Dingen, glaube ich, das, was er anders machen wollte, das hat er dann am Ende versucht, trotzig umzusetzen. Also er hat ja immer gesagt, er möchte diesen niederländischen Angriffsfußball spielen, aber konnte das eben wohl nicht belegen, wie das dann en Detail aussehen sollte. Und die Frage ist natürlich auch, so entsprechend oder so gravierend hat sich das Gesicht des VfL Wolfsburg ja nach dem Sommer nicht verändert.
Die Mannschaft ist verbessert worden.
Die Mannschaft ist verbessert worden, genau, aber eben hat schon im Kern noch den gleichen Charakter wie in der vergangenen Saison. Da gab es Umschaltspiel und sehr erfolgreich. Der VfL Wolfsburg hat sich für die Champions League qualifiziert. Ich glaube, wir haben auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass ich auf jeden Fall nach wie vor sagen würde, dass was die Breite angeht, die Breite des Kaders angeht, hat der VfL Wolfsburg mit dem besten Kader in der Fußball-Bundesliga, also jetzt mal Bayern München ausgeklammert.
Ja, Dortmund auch Dortmund ausgeklammert. Auch. Ne?
Aber ja, aber dahinter. Ne?
Den drittbesten.
Ja, schon würde ich so sagen. Also was so die Lauerstellung, die Vereine in der Lauerstellung angeht, ist auf jeden Fall vorne mit dabei. Und auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch, wie sagt man so schön, eine eine Patrone, die jetzt dann irgendwie auch das nächste Mal sitzen muss oder ein Move, der sitzen muss bei Jörg Schmadtke. Weil ich meine, wenn du nach 8 Spieltagen den Trainer, den du im Sommer verpflichtet hast, wieder vor die Tür setzt, ist das ja auch ein Schuldeingeständnis, oder?
Ja, natürlich. Der war nicht mal 4 Monate im Amt. Aber Schmadtke hatte ja, ich will ja ruhig den Begriff Volltreffer nochmal erwähnen, auf Glasner und auf Labbadia trifft das zu. Labbadia hat die Mannschaft von der Abstiegszone in den Europapokal geführt und Glasner hat die Mannschaft ja in der Champions League geführt. Was mir auch aufgefallen ist, der VfL Wolfsburg ist kein Team. Mit Dodi Luke Bakio kam ja ziemlich spät ein Spieler neu hinzu, der bei Hertha BSC schon umstritten war. Der ist offensiv gut, aber nach hinten macht der gar nichts. Eine Szene, und da möchte ich auch Daniele Orsato loben, den italienischen Schiedsrichter in Salzburg, das hat er 2-3 Mal gemacht. Luke Bakio blieb liegen in der gegnerischen Hälfte. Rechnet damit, wenn ich liegen bleibe, wird das Spiel unterbrochen. Das Spiel läuft aber weiter.
Und Achtung, zwar, Achtung, ganz kurz einmal der Verkehrsservice hier bei Anschluss. Achtung, ein Liegenbleiber kommt hier gerade
genau,
durch Wolfsburg gefahren.
Dodi Luke Bakio und auch Roussillon war auch ein Liegenbleiber. Und der Schiedsrichter Daniele Orsato ließ in beiden Fällen weiterlaufen. Das führte dazu, dass der FC Salzburg Chancen hatte, während Luke Bakio vorne drauf hoffte, dass das Spiel unterbrochen wird. Er lag da so zwischen Anstoßkreis und gegnerischen Strafraum. Und als dann der Schiedsrichter nicht unterbrach, ist er irgendwann wieder losgelaufen und konnte auch ganz normal laufen. Und das ist mir schon häufiger aufgefallen bei ihm, dass er einfach nicht nach hinten arbeitet, dass er ein reiner Offensivspieler ist. Und das hat auch Renato Steffen nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt. Wir haben momentan kein Miteinander. Die Kommunikation stimmt nicht und es stimmt in der Mannschaft nicht. Das merkst du. Das merkst du an solchen Szenen, wenn einer wie Luke Bakio einer ausfällt und nicht mitmacht und nicht mitarbeitet, dann fällt das ganze Konstrukt einer Fußballmannschaft zusammen. Und ich glaube, das ist beim VfL Wolfsburg ein zusätzliches Problem, das du als Trainer natürlich auch beeinflussen kannst.
Man kann ja auch so schön sagen, über Geschmatke lässt sich streiten. Vielleicht
Absolut.
Ist ja auch mal die Frage, wie es weitergeht. Natürlich können wir auch sagen, wollen wir uns jetzt nicht zu weit aus dem
Mit
Fenster
Michael
gehen.
Fronz weg.
Fronz weg oder ich dachte auch schon, dass es Michael Frontex, wir wissen ja, das ist die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache, möglicherweise ist der da, um den Spielern jetzt mal seine Grenzen aufzuzeigen, Michael Frontex.
Der ist auf jeden Fall Interimstrainer beim nächsten Spiel gegen Bayer Leverkusen und hat ja auch heute um 10.30 Uhr, es ist übrigens Montag, der 25. Oktober, das Training am Tag nach dem Van Bommel-Rauschmiss geleitet. Das war ja auch eine große Überraschung, dass der im Trainerteam Van Bommels auftaucht. Die haben ja nie Berührungspunkte gehabt in ihrer Karriere, aber Fronzek ist halt ein alter Buddy von Schmadtke. Die hatten in Aachen, in Freiburg und in Gladbach miteinander zu tun, aber Fronzek wird es nicht. Aber die Namen, die da gehandelt werden, sind ja jetzt auch keine, die wir nicht auch hätten mal ebenso auf den Tisch schmeißen können. Edin Terzic, Florian Kohfeldt, Domenico Tedesco habe ich auch irgendwo gelesen. Aber das mit Terzic halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich.
Edin Terzic, müssen wir nochmal sagen, das ist der Ewald Lien des BVB, ne? Der Frühstücksdirektor.
Bisschen jünger, ne?
Der jüngere Ewald Bienen, auch eine Biene.
Ja, genau, eine schwarz-gelbe Biene.
Babybiene, könnte man auch sagen. Ja, Pokalsieger mit Borussia Dortmund gewonnen, müssen wir, glaube ich, nicht erklären. Ich habe auch noch so ein paar Außenseiter-Tipps, Lucien Favre oder Ole Werner. Aber ich habe jetzt
Bruno Labbadia.
ich hab wirklich noch eine steile These, möchte ich mal sagen. Eine steile These, und zwar, ich sage, es wird Florian Kohfeldt. Und ich sage gleichzeitig, vielleicht ist es morgen, wenn ihr
überholt.
Dienstag ist es schon überholt. Aber ich noch eine steilere These. Der FC St. Pauli gewinnt auch in der zweiten Liga im Weserstadion. Markus Anfang wird entlassen und Ole Werner wird neuer Coach bei Werder Bremen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ah, okay, gut. So. Ich dachte, jetzt kommt der Move, Timo Schulz wird nach Wolfsburg gehen. Nee, okay, Ole Werner, neuer Trainer bei Werder Bremen. Gar nicht so ausgeschlossen.
Gar nicht so ausgeschlossen.
Gar nicht,
ne?
So ausgeschlossen.
Aber wer es natürlich wird beim VfL Wolfsburg, das ist tatsächlich ein bisschen müßig jetzt, glaube ich, darüber zu spekulieren, weil, wie gesagt, heute ist Montag, morgen ist Dienstag, jetzt kommt die Überraschung, danach ist Mittwoch und danach Donnerstag. Und möglicherweise hört ihr diesen
Freitag auch dann wieder, ne? Ja. Samstag, Sonntag.
Den erst später im Laufe der Woche und dann mag das alles schon überholt sein. Nicht überholt, glaube ich, können wir sagen, also das, was, Achtung, jetzt kommt die Überleitung, wie sie vielleicht früher nur Gerd Delling gemacht hat, das, was Marc van Bommel dem VfL Wolfsburg nicht einimpfen konnte, konnte die Vorgabe der ständigen Impfkommission Joshua Kimmich auch nicht, nämlich sich impfen zu lassen. Und das war, glaube ich, nochmal so ein Thema, das am Wochenende hochgekocht ist. Und ich finde, wir sollten auch nochmal darüber sprechen, oder?
Ja, sind wir uns einig, dass wir das merkwürdig finden, dass er nicht geimpft ist? Oder hat jemand hier in diesem Raum, wenn ja, bitte melden, Verständnis für Joshua Kimmich? Ich habe dafür kein Verständnis.
Nee, ich habe dafür auch kein Verständnis. Nee, aber ich glaube, deswegen ist es jetzt keine große Diskussion, sondern möglicherweise eher ein
Bashing.
Ein bam, Bashing bam, oder bam. Sich verwundert irgendwie gegen den Kopf hauen. Also Regierungssprecher Steffen Seibert hat sich dazu geäußert, das will ich einfach nochmal sagen, um auch vielleicht zu erklären oder zu symbolisieren oder das als Beispiel rauszugreifen, was eben Joshua Kimmich ist und was er hat. Er ist ein Vorbild, er hat eine Strahlkraft, man könnte auch sagen, er hat eben Follower im natürlichsten Aggregatzustand, also steht auf einem Podest. Menschen wissen, wer er ist und Menschen sehen ihn auch als gebildet oder als möglicherweise nachahmenswert. Und er stellt sich nun dahin und sagt, ich habe mich nicht impfen lassen, weil ich Bedenken habe wegen fehlender Langzeitstudien.
Ja, da ist er ja medizinisch schlecht aufgeklärt. Es gibt ganz viele verschiedene Ebenen, finde ich, aber er ist medizinisch schlecht aufgeklärt, weil es keine Langzeitfolgennebenwirkungen gibt. Die treten immer kurz nach der Impfung auf, aber nicht irgendwie Monate später. Und das haben ja nun mittlerweile auch viele Gesundheitsexperten bestätigt. Ich finde, wenn man noch ein bisschen weiter vorne anfängt, er hat in einer Zeit, gut, die Bild hat recherchiert, gesagt, 5 Bayern-Spieler sind angeblich nicht geimpft und dann ist Joshua Kimmich proaktiv nach vorne gegangen nach dem lockeren 4-0 gegen Hoffenheim, hat sich vor die Sky-Fernsehkamera gestellt und hat sich den Fragen gestellt. Das ist schon mal gut, finde ich. Aber das Ganze in der Zeit, in der die Inzidenzzahlen wieder in den dreistelligen Bereich steigen und Julian Nagelsmann, sein Home-Coaching-Coach, ja auch Corona-positiv ist und dann gibt es mit Kimmich einen, der eben sich nicht impft. Das ist schon merkwürdig. Die nächste Ebene, We Kick Corona. Eine ganz, ganz tolle Sache, die er, bevor ein Impfstoff an den Markt kam, gemeinsam mit Leon Goretzka ins Leben gerufen hat. Da wurde sehr viel Geld gespendet und losgeeist für ja, die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie.
Bedürftige, genau, Einrichtungen und so weiter und so fort. Und das finde ich an dieser Stelle ganz wichtig, weil ich in diesen Tagen ganz häufig dieses Argument höre, vielleicht auch von Menschen, die nicht so ganz so tief im Fußball drin sind, die sagen, ja, und dann auch noch mit dieses We Kick Corona, da hat er ja für das Impfen geworben. Nee, das hat er nämlich nicht. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist eben, natürlich hat er für den Solidaritätsgedanken geworben, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass wir natürlich auch auf andere aufpassen. Das heißt also, ich mit einem starken Immunsystem, lass mich trotzdem impfen, weil mir gegenüber möglicherweise ein Nil oder ein Ner im Bus oder in der Bahn sitzt oder im öffentlichen Leben begegnet, der ein schwächeres Immunsystem hat und entsprechend möglicherweise eine stärkere Krankheitsanfälligkeit hat. Aber auf We Kick Corona ist eben keine Impfempfehlung zurückzuführen, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, sondern da ging es eben darum, Geld zu sammeln, eine karikative
Richtig.
Einrichtung zu schaffen,
genau.
um Unternehmen, um Organisationen und eben um Einrichtungen zu unterstützen, die gerade in der Corona-Zeit in eine Schräglage geraten sind.
Ich finde, es gibt viele Ebenen. Ich habe es gesagt, die nächste wäre die sportliche Ebene. Er müsste ungeimpft, wenn er sich denn mit dem Virus infiziert, länger in Quarantäne als geimpfte Kollegen. Damit schadet er ja sich und seiner Mannschaft, rein aus sportlicher Sicht. Und der stärkste Punkt ist, finde ich, die gesellschaftliche Verantwortung, die wir alle haben. Die hast du, die hab ich, die hat jeder da draußen. Und ich finde, du kannst dieses Virus nur in den Griff kriegen, wenn sich so viele Leute wie möglich impfen lassen. Nur dann geht es. Nur dann kann das Virus nicht so einen großen Schaden anrichten, wenn man sich dann doch noch mit Covid-19 infizieren sollte. Und diese gesellschaftliche Verantwortung, die hat jeder Otto Normalverbraucher und er hat sie noch ein bisschen mehr, weil er ein Fußballstar ist, ein Promi, ein Profi des FC Bayern, ein deutscher Nationalspieler. Er war sogar neulich mal in Abwesenheit von Manuel Neuer Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er ist intelligent, er ist zweifacher Familienvater. Er hat diese gesellschaftliche Verantwortung und da finde ich, muss man die Diskussion gar nicht ausufernd weiterführen. Die gesellschaftliche Verantwortung haben alle und mit der Begründung, ich hab Angst vor Langzeitfolgen, hat er sich ja schon disqualifiziert, weil es sie nicht gibt. Er hatte auch die Möglichkeit, sich viel besser zu informieren im Kosmos des FC Bayern, im Kosmos der DFL, des DFB, der Nationalmannschaft. Er kann alle Informationen sich von Experten, mit denen ja diese Verbände und Vereine zusammenarbeiten, auch ihr zuführen lassen. Und dann hätte er irgendwann merken müssen, Moment mal, das mit den Langzeitfolgen, das habe ich ja doch falsch verstanden. Also, ja, ich habe wieder fertig.
Ja, servus, hier ist Sebastian. Ich wollte mich auch noch mal kurz einmischen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Josu hat da ein ganz schlechtes Bild abgegeben. Also eigentlich stehen wir immer alle zusammen, ne? So wie 2014, wo ich mir wirklich den Hintern aufgerissen habe. Hab mir noch von unserem Maskenbildner da so einen blutigen Fleck ins Gesicht schminken lassen, damit das alles noch ein bisschen ruppiger aussieht.
Nee, aber um einfach mal wieder Bastian Schweinsteiger, er war so lange nicht da. Ich dachte, irgendwann muss er einfach mal wiederkommen.
Da war er gerade.
Da war er gerade. Ich finde, Josua Kimmich, das sind natürlich so Sachen, die man, ich will es jetzt nicht zum Populismus und auch nicht zu so einer Kneipendebatte verkommen lassen, aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt aber auch Menschen, die anders argumentieren, die vielleicht ja auch dahingehend argumentieren, die sagen, weißt du was, ihr, in Anführungsstrichen, ihr Fußballer, ihr gehört zu der Berufsgruppe, die als alles brach lag, als keiner mehr durfte, als alle ins Homeoffice verbannt waren und als alle noch gefühlt eine Einkontaktregelung hatten, durften sie schon wieder ihrem Beruf nachgehen, durften Richtig. Schon wieder Fußball spielen. Das ist das eine. Das zweite ist, alle sagen, oder nicht alle, aber viele sagen auch oder argumentieren in die Richtung, dass sie sagen, Mensch, ich musste auf mein geliebtes Hobby, auf meine Leidenschaft, musste ich so lange verzichten. Ich konnte nicht ins Fußballstadion gehen. Ich habe das alles nur ohne Zuschauer irgendwie am Fußball, am Fernseher verfolgt und das war auch nicht das Gleiche. Ihr dürft ins Stadion. Und jetzt gibt es diese 2G-Regelung, die besagt...
Das ist die ironische Ebene oder die humorvolle, ne?
Geimpft und genesen, aber derjenige, der da unten spielt, ist beides nicht. Und jetzt kann man sogar noch ein weitergehen.
Als Zuschauer dürfte er viele Stadien in Deutschland mittlerweile nicht mehr betreten. Er dürfte nicht ans Millerntor und die fantastischen Heimsiege des FC St. Pauli bestaunen. Das wäre für den Zuschauer Josua Kimmich derzeit nicht möglich.
Der dürfte natürlich auch in keine Kneipe gehen und sagen, Mensch, ich möchte jetzt ganz gerne heute Abend mal im P1 vorzeitig am 16. Spieltag die 27. Meisterschaft in Folge feiern. Aber mal ganz im Ernst, also es gibt eine DFL-Regel oder es gibt da einen Paragraphen, die witzigerweise oder vielleicht auch ironischerweise besagt, dass die Spieler nicht geimpft sein müssen. Das ist so ein bisschen wie in Theatereinrichtungen oder ja, öffentlichen Einrichtungen, wenn eine Band spielt. Also das heißt, derjenige, der die Attraktion ist, muss nicht geimpft sein, aber diejenigen, die die Attraktion begeisternd anfeuern müssen oder wollen, die müssen geimpft sein. Das ist schon irgendwie auch ein bisschen ironisch, oder?
Ja, das ist ironisch. Andererseits kann ja kein Arbeitgeber oder kein Berufsverband den Arbeitern vorschreiben, was sie machen. Das ist ja immer noch eine persönliche Entscheidung. Das ist schon in Ordnung, aber ich finde, diese gesellschaftliche Komponente, diese moralische Komponente, die ist an Es ist in diesem Fall viel, viel höher zu bewerten und gerade ein, ich würde mal sagen, halbwegs intelligenter, junger, selbstbewusster, gut strukturierter Typ für Josua Kimmich müsste an dem Punkt dann sagen, Moment mal, ich muss doch verdammt nochmal geimpft sein.
Ich finde vor allen Dingen auch, dass man nicht jeder kleinen Fährte immer nachgehen muss, aber ich möchte sagen, dass ich Menschen verstehe und wir müssen auch gar nicht über gesellschaftliche Ungerechtigkeit debattieren und darüber, dass Krankenpfleger und Krankenschwesterinnen weniger Geld verdienen als Menschen in Berufen, die möglicherweise einen wenigeren oder einen geringeren Wert für die Gesellschaft haben. Ist ja auch völlig klar, das Leben ist ungerecht. Aber wenn wir diese Diskrepanz zwischen jenen, die es konsumieren und denjenigen, die es ausüben, so groß haben wie im Profifußball, dann denke ich mir auch, dann muss man auch schon mit dieser Verantwortung ein bisschen mehr umgehen, als es andere tun.
Absolut. Wie seht ihr das da draußen?
Ja.
Ihr könnt doch gerne mal euren Senf dazugeben auf diese Anstoßsoße. Anstoß-Podcast, so findet ihr uns bei Instagram und das ist auch unsere Twitter-Adresse. Also da bin ich gerne mal auf eure Meinungen gespannt und die würden wir dann ja vielleicht auch veröffentlichen oder hier vortragen in der nächsten Woche. Aber schreibt uns doch mal, wie ihr das Ganze seht.
Und unser Netzschiedsrichter Chetrich Ittrick als Tweetsrichter wird dann die entsprechenden Tweets wieder raussuchen. Und nee, aber ich bin auch mal gespannt. Also meldet euch dazu gerne. Wir werden das in unsere Insta-Story in dieser Woche auch nochmal mit reinpacken.
Aber der Impfstatus von Joshua Kimmich war spannender als der fußballerische Vortrag des FC Bayern. Wieder ein lockerer Sieg und fast wäre untergegangen bei diesem 4:0 gegen Hoffenheim, dass der Dino zurück ist in der Bundesliga. Es gibt wieder einen Bundesliga-Dino. Dino Topmöller.
Ohne Witz, das ist manchmal wirklich so, als wären wir seit Jahren verheiratet und würden uns gegenseitig vorschlagen, wohin wir in den Urlaub fahren. Ich habe mir hier gerade nochmal einen Strich gemacht, neben ein Thema. Ich wollte dich fragen, kann man eigentlich sagen, dass der Dino das neue Maskottchen des FC Bayern München ist?
Das ist so. Der Dino Topmöller, richtig. Der ja so ein bisschen wie eine Augsburger Puppe, eine Marionette aus der Augsburger Puppenkiste ferngesteuert war. Ich glaube, Julian Nagelsmann saß da mit ganz vielen Joysticks und allen Datenquellen, die es gibt, und hat den Homecoach gemimt und hat die Mannschaft auch aus der Ferne gesteuert. Und ich glaube, er würde sowas auch gerne dann wieder machen oder weitermachen, wenn er wieder genesen ist. Ich glaube, der hätte schon Lust, dass Spieler wie im American Football dann auch beispielsweise auf dem Spielfeld über Funk zu kontaktieren sind in Verletzungsunterbrechung oder in Spielpausen. Der hat, glaube ich, Bock so auf den Roboter in Fußballschuhen. Da ist der, glaube ich, großer Fan von.
Sagst du das jetzt mit diesem Konjunktiv oder spielst du damit auf diese neue Technik an, die jetzt gerade diskutiert wird? Weil Julian Nagelsmann hat sich ja wirklich dafür stark gemacht,
genau,
dass es
darauf
so wie
spiel ich an.
Im American Football so kommen soll, dass die Trainer und die Spieler auf dem Feld über Funk miteinander verbunden sind, worauf übrigens Christian Streich auch schon geantwortet hat. Also das kann ich mir vorstellen, dass Julian Nagelsmann das möchte, aber ich wäre damit komplett überfordert. Aber ich meine, das hätte natürlich dann auch vielleicht wieder neue werbewirksame Möglichkeiten für die Headsets. Das ist ja auch so ein großes Thema in der NFL.
Ja. Ich bin da eher auf der Linie von Christian Streich. Ich will das gar nicht weiterdenken. Wann soll das denn sein? Und dann hat, da wären wir wieder bei Joshua Kimmich, der wird ja eines Tages Bayern-Kapitän sein. Dann hat der so ein Mann im Ohr und kann dann mit Nagelsmann konferieren. Ja, mein Gott, es gibt so viele Pausen im Fußball, dann kann man sich doch auch eben den Kapitän an den Rand der Coaching-Zone holen und das mal unter vier Augen kurz besprechen. Ich finde das überflüssig.
Vielleicht ist Nagelsmann aber auch nach den Spielen selbst immer so Sennheiser, dass er sagt, ich brauche unbedingt ein Kopfschutz und ein Headset, damit ich mit meinen Spielern kommunizieren kann. Nee, aber ganz im Ernst, also Julian Nagelsmann hat ja gesagt, das Argument dafür ist, dass er nicht die ganze Zeit so schreien muss gegen diese Atmosphäre im Fußballstadion gegenan und die Menschen um ihn herum müssten sein Geschrei auch nicht ertragen. Also ich glaube,
17 von 34 Spielen finden in der Allianz Arena statt, da ist es relativ ruhig, also muss er nur 17 Mal schreien.
Ja, das denke ich eben auch. Ich meine, es ist doch eigentlich schön, dass die Kulisse wieder zurück ist und ich glaube auch, dass sich bislang noch keiner daran gestört hat, dass ein Trainer zu laut schreit. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es irgendwann so kommen wird. Ich meine, wir haben uns jetzt mittlerweile auch daran gewöhnt, dass an den Ersatzbänken so kleine Halterungen, kleine Stative aufgebaut sind, wo so ein iPad drinsteckt.
Ja,
ne?
Ja, ja. Das ist ja, jetzt auch oder dass einer der vielen Co-Trainer die erste Halbzeit auf der Tribüne verfolgt und dann in die Kabine geht und dort seine Beobachtungen teilt mit den Trainern oder umgekehrt. Das sieht man ja vor allen Dingen auch, wenn man auf den Pressetribünen in Bundesliga-Stadien sitzt, wie dann kurz vor der Pause der Co-Trainer runtergeht, um dann als Erster in der Kabine zu sein und seine Analyse vorzubereiten. Das ist ja auch alles in Ordnung, aber ich brauche keinen ferngesteuerten Fußballer während des Spiels auf dem Rasen.
Höchstens an der PlayStation. Da kann man dann schon ferngesteuerte Fußballer haben. Das ist noch kein Übergang zu der Werbung, die jetzt nicht kommt. Ich frage mich übrigens, ob Julian Nagelsmann jetzt bei den Spielen, wo er nicht im Stadion gewesen ist, sondern zu Hause im Bett oder auf der Couch lag oder wie in Lissabon auf dem Hotelzimmer, ob er denn auch wirklich das Spiel noch geguckt hat. Weil ich meine, Bayern sind so überlegen, der hat vielleicht auch irgendwie eine Runde PlayStation gespielt.
Ich glaube, der hat 3-4 Screens, der guckt dann verschiedene Spiele parallel, bereitet dann vielleicht auch schon das nächste Spiel vor. Also beim Halbzeitstand von, ich weiß gar nicht, 2-0, 3-0 gegen Hoffenheim, hat er wahrscheinlich auch schon das nächste Spiel vorbereitet.
Ja, oder so eine Folge.
Ein bisschen vorgearbeitet.
Squid Game oder LOL. Oder ja. Übrigens, da hat mir noch einer drauf geschrieben, wo ich gerade beim Thema Netflix-Serien bin. Ein treuer Hörer, Hannes, glaube ich, war es, aus dem Kopf, Hannes Kannes, und hat gesagt, nachdem Michael in der vergangenen Folge gesagt hat, LOL, habe ich einmal angeguckt, hat mich nicht, wie sagt man so schön, gecatcht. Er hat gesagt, die erste Staffel ist wirklich nicht so gut, aber du sollst der zweiten Staffel unbedingt nochmal eine Chance geben.
Ja, habe ich jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört. Mal sehen, mal sehen, mal sehen.
Mal sehen, ob du das sehen wirst.
Genau. Weißt du, was ich gerne hören würde? Mein Lieblingssong in dieser, in diesem Podcast.
Ganz kurz noch, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich muss sagen, passt auf mit den Kohlenhydraten in der Fußball-Bundesliga, denn Reis macht dick, fand ich übrigens richtig schön, wie Thomas Reis gestern seinen wohlgenährten Bauch nach dem Torjubel oder nach dem Abpfiff dann gegen Frankfurt, das war ja gleichbedeutend mit dem Torjubel, nachdem Polter den Polterabend für Eintracht Frankfurt perfekt gemacht hat, hat er seinen dicken Bauch da an einen aus seinem Trainerstaff gehauen. Das fand ich war richtig schön, oder?
Ja, rate mal, was ich gemacht habe, während du zur besten Tatortzeit mit dem E-Scooter durch das Hamburger Schanzenviertel gefahren bist. Ich habe VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt geguckt, allerdings nicht komplett, sondern so ab der 50. Minute, und ich fand die Stimmung unfassbar.
Ja.
Ich mag das Stadion ja sowieso, auch wenn da 11 oder 12.000 sind. Ich war so gerne immer in Bochum. Ich hoffe, dass ich da auch in dieser Saison noch einen Reporter-Einsatz haben werde. Das Stadion in Bochum ist
ja
wirklich richtig, richtig gut. Es ist keine Arena, es ist ein Stadion, auch ein Stadion in der Stadt, also nicht an irgendeinem Autobahnzubringer hingepflastert, sondern das steht da, wo auch Menschen leben drumherum, und die Atmosphäre war so gut und der VfL Bochum hat mit so viel Leidenschaft gespielt und ich fand, das hat richtig Spaß gemacht. Und als Sebastian Polter dann das 2:0 geschossen hatte, kurz vor Schluss, Bochum hatte ja vorher schon gefühlt 5-6 Mal das 2:0 auf dem Fuß, der war so erschöpft, der war kraftlos, völlig ausgepowert, lag da auf dem Rasen, und dann kam ein Mitspieler nach dem anderen, hat ihm gratuliert, und danach hatte Polter Tränen in den Augen, auch in dem Interview, und hat gesagt, wie sehr er sich verausgabt hätte, und das hat man dieser Bochumer Mannschaft angemerkt. Und das hat echt Bock gemacht. Also wir haben ja viel schon über die erste Liga gelästert, doofe Spiele, langweilige Meisterschaft, aber so Bochum-Frankfurt, das habe ich mir gerne gegeben.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin... Und das ist wirklich etwas, das ist für mich eine Schande. Ich bin noch nie in Bochum im Stadion gewesen.
Ja, das ist eine Schande. Das kann ich hiermit bestätigen. Hol das nach.
Nicht so wie du damals bei der Frauenweltmeisterschaft im eigenen Land. War das nicht damals
in Bochum? Nee, das war nicht in Bochum. Da war ich in Wolfsburg
beispielsweise.
Ich war da, ich war häufiger mal in Bochum, aber ich habe da auch ein Spiel gesehen, das war jetzt für Bochum nicht so schön. Das war nämlich das letzte Spiel vor dem Abstieg. Das wiederum war das entscheidende Spiel von Hannover 96 in der Saison 2009, 2010. Klassenerhalt am letzten Spieltag in Bochum. 10.000 oder 11.000 Fans aus Hannover waren vor Ort. 3:0 für 96. Das war die Saison, in der sich Robert Enke das Leben nahm. Große Emotionen, Erleichterung, Freude, Tränen, aber auch natürlich Tränen der Beklemmung, weil alles hochkam. Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, einer meiner packendsten Fußballmomente in all den letzten Jahren, so als Journalist, auch einer der emotionalsten wahrscheinlich. Das war auch in Bochum. Und ja gut, die Bochumer waren da jetzt eher Nebendarsteller. Die Stimmung war da auch nicht so gut, weil das Publikum schon sehr, sehr sauer war auf seine Mannschaft. Aber ich habe da auch andere Spiele gesehen, in denen es dann eher so gewesen ist wie gestern.
Als die kleine Zaubermaus Darius Wosch noch mit seinem Faber-Trikot aufgelaufen ist, oder ja, also
Paul Freier.
Paul Slavo Freier.
Und
mit der Kultknubbelnase.
Marcel Maltritz in der Abwehr, Rein van Deunhoven im Tor. So die Zeit irgendwie.
Thomas Ernst.
Ja, Thomas Ernst war auch mal im Tor, aber ich glaube, der hatte gegen Van Deunhoven, waren die zusammen im Kader? Auf jeden Fall hat Van Deunhoven oft gespielt, den habe ich so in der Zeit noch als Nummer 1 in Erinnerung.
Und welcher Spieler vom VfL Bochum ist mittlerweile eine feste Größe in der deutschen Fußballnationalmannschaft, spielt?
Leon Goretzka.
Ja, genau. Ja, finde ich, hat man gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass das eigentlich auch ein Bochumer ist.
Der ist ja ganz
ne?
oft auch noch im Stadion, wenn er selber nicht spielt. Ja. Den sieht man oft. Also klar, wenn du so prominent bist, dann bist du das klassische Schnittbild in jedem Fernsehspielbericht. Den sieht man oft auf der Tribüne sitzen, bei seinem VfL.
Jetzt haben wir noch ein paar Minuten rausgequetscht an Informationen. Das wolltet ihr doch. Das habt ihr uns doch einfach auch am Ende, das habt ihr uns doch irgendwie auch mit auf den Weg gegeben. So beende ich diesen Satz. Wollen wir jetzt Wollen wir jetzt singen? Oder soll ich nur singen?
Komm, fahr ab.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen.
Ja, da sind wir wieder in der einzigen Rubrik, die wir haben. Aber die haben wir gerne und die haben, glaube ich, auch unsere Hörerinnen und Hörer gerne. Der eine überrascht den anderen.
Wir haben noch das Schlagzeilen-Orakel, aber das bringst du ja nie mit.
Ja, das.
Da ist ja das unser Jamba-Spar-Abo abgelaufen und das muss ich nochmal verlängern für 6,99 Euro an Michael Augustin.
Das
aber
kommt hin und wieder das auch mal wieder auch zum wieder, Einsatz.
Vielleicht in der Vorweihnachtszeit.
Ja, genau, genau. Ja, sag, möchtest du zuerst überrascht werden oder mich zuerst überraschen?
Komm, ich fange einfach mal an. Ich fange einfach mal wirklich gerne an. Ich möchte.
Mach doch mal den Anfang,
mit
Markus.
Mit dir nämlich jetzt, ja, möglicherweise ist es bald das Ende, aber da, wie gesagt, denk mal an mich. Am Wochenende übrigens nochmal kleiner Exkurs, ja auch noch das große Spiel Tim Walter natürlich auch gegen Holstein Kiel, ne, am Abend.
Ich war Samstag auch bei Holstein Kiel gegen Darmstadt 98. Ja.
Das war auch nicht so richtig gut, ne?
Das Spiel war doch, das war packend, weil beide Mannschaften bis zum Schluss auf Sieg gespielt haben und
bei Holstein Kiel ist hinten viel zu anfällig und Holstein Kiel kreiert keine richtigen Chancen. Und wenn sie Chancen kreieren, dann köpft Pichler immer daneben, oder?
Ja, Pichler, Benedikt Pichler, ja. Der Österreicher, der hatte die meisten Chancen, das stimmt. Aber ja, ich fand's gut, das hätte auch 2-2 ausgehen können.
Okay, jetzt geht es aber um, der eine überrascht den anderen. Es geht nicht um den HSV gegen Holstein Kiel, sondern es geht um den VfL Wolfsburg. Ich möchte mit dir ein kleines Spiel spielen, und zwar, welcher Trainer bin ich? Welcher VfL Wolfsburg Trainer bin ich?
Welcher Ex-Trainer?
Ja, genau.
Davon gibt es ja gerade sehr viele.
In der langen, langen Geschichte, okay. In der glorreichen Geschichte des VfL Wolfsburg.
Ja, das finde ich gut. Vielleicht kann ich da sogar mithelfen.
Wissen, welcher Trainer bin ich? Ich qualifizierte mich mit dem VfL Wolfsburg für den UEFA Cup. Ich war Trainer beim VfL Wolfsburg um die Millenniumzeit, um die Jahrtausendwende und
Wolfgang Wolf.
Ich könnte auch
Wolfgang Wolf.
Das wäre das letzte Stichwort gewesen. Ich könnte auch das Maskottchen des
Wolfgang
Wolf Wolfsburg sein.
Nicht Hannes Wolf.
Genau.
Wolfgang Wolf.
Wer ist Wolfgang Wolf? Das ist richtig hier bei Jeopardy. Jetzt die Frage, kannst du noch einen? Also, ich habe noch einen vorbereitet.
Give me more.
Als ich die Niedersachsen trainierte, da hatte ich einen Rauschebart. Allerdings war meine Zeit beim VfL
Erik Geritz.
Nicht so berauschend.
Erik Geritz.
Die nächste, möglicherweise geht das auf, ich lese nochmal die weiteren Tipps vor. Ich kam damals vom 1. FC Kaiserslautern.
Erik Geritz.
Ich bin Belgier, mag Waffeln, aber hab keinen an der Waffel. Ich war von 2004 bis 2005 Trainer beim VfL Wolfsburg. Ich bin Erik Geritz. Didi.
Bing.
Wer ist Erik Geritz? Jetzt kommt's. Ich habe noch einen vorbereitet.
Ah, das macht Spaß.
Ihr merkt nur die Großen.
Vielleicht auch euch zu Hause. In Wolfsburg haben wir auch viele, viele Fans.
Eigentlich hätte man das schon ahnen können, dass ich in Wolfsburg nicht erfolgreich sein kann. Schließlich trage ich einen anderen Rennwagen, und zwar in meinem Namen. Ich war Trainer von 2010.
Steve McLaren. Steve McLaren.
Ich war von 2010 bis 2011
der Engländer.
Trainer.
Steve McLaren, ehemaliger englischer Nationaltrainer.
Und wurde abgelöst, Achtung, das ist jetzt die Zusatzfrage, und wurde abgelöst durch einen Mann, der mir ein X für ein U vorgemacht hat. Und zwar mit seinen Beinen.
Pierre Littbarski.
Das ist richtig.
Ja. Der ist ja immer noch da. Der ist ja Markenbotschafter.
2011 Pierre Littbarski.
Und vorher war McLaren.
Vorher war McLaren. Ja. Steve McLaren ist absolut richtig.
Genau.
Nicht Steve McManaman, sondern Steve McLaren.
Auch nicht Steve Ferrari oder Steve Silberpfeil. Nee, genau. War richtig. Richtig.
Und dann habe ich noch einen letzten vorbereitet. Dazu muss ich allerdings sagen, ich stelle dir die Fragen und die Antworten gebe ich
Klaus Augenthaler, die kürzeste Pressekonferenz ever.
Ja, Steve, wo wir gerade bei Steve sind, nee, Steve nicht, bei Sydney sind. Sydney Sam hat mal gesagt, der war ja auch mal Spieler bei Bayer Leverkusen unter Klaus Augenthaler, dass Klaus Augenthaler sich gerne mal, die sind häufig mit dem Zug angereist, auch gerne mal schon auf der Hin- und auch auf der Rückfahrt mal so einen Lütten gezwitschert hat und dass die den mal so ein bisschen mit aus dem Zug teilweise rausstützen mussten. Aber das hat auch nur Sydney Sam gesagt und der hat mittlerweile seine Karriere beendet, möglicherweise auch wegen dieser Aussage. Ob es wirklich so ist oder ob das nur Stuss war, das dürft ihr entscheiden.
Es ist auf jeden Fall immer noch Anstoß. Ihr hört, der eine überrascht den anderen. Es ist 20.20 Uhr an diesem 25. Oktober. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Michael Augustin.
Mein Name ist Fabian Wittke und gleich die neue Single von Adele. Vorher aber noch dieses Quiz hier.
Ich war ja in Österreich. Österreich ist ja ein wunderschönes Land und Salzburg ist eine noch schönere Stadt. Ich war in der Mozartstadt. Ich habe mich verliebt in Salzburg. Ich war als Kind mal da, stand auch als Kind vor dem Mozarthaus und jetzt stand ich wieder vor dem Mozarthaus. Und ich war auf der Hohen Salzburg bei 22 Grad am Tag vor dem Spiel. Es war ein fantastischer Spätsommertag in Salzburg. Und das nur by the way. Es gibt ja viele österreichische Fußballbegriffe, die kennen wir gar nicht. Obwohl da ja dieselbe Sprache gesprochen wird. Ich sage dir einen österreichischen Fußballbegriff und du sollst mir sagen, was damit gemeint ist.
Okay.
Stange.
Stange ist die Eckfahne.
Ist der Pfosten.
Ah.
Ein Gurkal.
Ein Gurkal ist...
Also wie Gurke geschrieben mit so einem IRL. Gurkal.
Gurkal ist ein Fehlpass.
Ein Tunnel oder ein Beinschuss? Okay. Ein Stangelpass.
Ein Stangelpass, ja. Stangelpass. Also Stangel, hätte ich jetzt gesagt, ist beim Skiabfahrt eben das, was links und rechts ist und wo man dann durch muss. Und dann sagt man ja so schön, man hat eingefädelt. Stangelpass, ist das ein Tunnel?
Nee, ein Querpass vor dem Tor.
Ja gut, wenn es die Pfosten sind, klar, Stange, ja.
So, und dann Spitz. Was ist mit Spitz gemeint? Denk mal an den Fuß. Spitz.
Pike.
Richtig. Gut. Wir bleiben beim Fuß. Wir reden ja auch über Fußball, also bleiben wir beim Fuß. Das Fersal.
Fersal ist der Hackentrick.
Ja, die Hacke, genau. Und jetzt kommt, wir sind wieder bei, bei Pässen. Was ist ein Lochpass?
Ein Lochpass. Das ist, wenn man an der deutsch-dänischen Grenze ohne Schengen-Abkommen den Ausweis vor Einführung des Checkkartenausweises...
Nee, wir sind bei Sturm Graz gegen Admira Wacker Mödling. Wir sind in der österreichischen Liga. Wann spricht der Reporter von einem Lochpass? Ich sag's dir.
Ich weiß es nicht.
Wenn der Ball in die Gasse gespielt wird.
Okay.
Was ist die Corner?
Das ist die Ecke.
Genau.
Cornerkick.
Was ist Ankick?
Das ist, Ankick heißt übrigens, falls ihr mal hören wollt, unser Podcast in Österreich. Das ist ja der Anstoß.
Richtig. Was ist ein Eiergoalie?
Ein Eiergoalie. Ein Eiergoalie.
Hallöchen, und ja, ich habe hin und wieder mein Eierlikör getrunken. Und mit viel Alkohol, dann kann ich das alles nicht mehr aussprechen. Und dann war das Eierholi, habe ich gesagt, am nächsten Tag bei meinem Zahnarzt, der gesagt hat, Mensch, Udo, warum hast du denn so gelbe Zähne? Habe ich gesagt, das war Eierholi.
War das so? Ist das so?
Nee, das ist ein Eiergoalie ist ein schlechter Torwart, also ein Fliegenfänger.
Okay.
Was ist ein Jausengegner?
Franz Wohlfahrt war mal österreichischer Keeper, aber das war kein Fliegenfänger, oder?
Nee, war doch ganz gut, war ne? Ganz solide, lange Zeit beim VfB Stuttgart. Ja. Du hast vielleicht schon mal im Skiurlaub eine Jause gemacht und Jausengegner, überleg mal, was könnte das sein?
Eine Jause, ich kenne nur eine Sause. Eine Jause? Ich bin ja kein Skifahrer, muss man dazu sagen.
Okay, dann wirst du die Frage nicht beantworten können. Ein Jausengegner ist ein leichter Gegner.
Ich fahre ja aus meinem Nobelviertel nur mit dem Autoreisezug von Hamburg-Altona nach Sylt und dann stelle ich da meinen Kragen hoch, meinen rosanen und dann überall auf dem rosa Hemd sind noch so Schriftzüge drauf genäht von außen. Irgendwas mit Yacht und Polo.
Mhm, genau, Himmelsrichtung.
Kompass.
Was ist ein Eisenbahner?
Ein Eisenbahner?
Mhm.
Das ist...
Denk mal, ein Eisenbahner ist schmerzhaft. In Deutschland spricht man eher oder bringt ein Tier mit diesem Schmerz in Verbindung. Passiert häufiger mal. Gibt auch so lustige Farben auf der Haut. wenn man sowas hat.
Ein Pferdekuss?
Genau, ein Eisenbahner.
Warum das?
Tritt mit dem Knie gegen den Oberschenkel, Pferdekuss. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt den Ursprung nicht, ich kann dir nur sagen, dass es so ist, wie es ist. So, mehr kann ich dir nicht sagen.
Der Faktencheck.
So, hast du noch Lust auf 2 oder 3?
Ich möchte gerne noch 3, ja.
Okay, dann ein...
Und dann habe ich danach noch was ganz Tolles für euch.
Eine Wuchtel. Was ist eine Wuchtel?
Eine Wuchtel ist die etwas ründliche Frau des Trainers.
Nee, das ist, wenn man nicht Ball sagt, sondern das Synonym irgendwie Pille benutzt.
Okay.
Dann spricht man in Österreich von der Wuchtel. Also das ist ein Synonym für das Spielgerät. Was ist ein Ballscharni?
Ich weiß es nicht.
Ein Balljunge. Was ist eine Schmähparade?
Schmäh.
Denk an Torhüter, Schmähparade.
Das ist eine... Ja, weiß nicht, eine schlechte Parade.
Nee, eine gute. Also eine Parade für die Galerie, eine Glanzparade, Schmähparade.
Okay.
Und zwei noch. Ein Outwachler. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Outwachler. Was ist ein Outwachler?
Ich weiß es nicht.
Das ist der Kollege von Patrick Ittrich, der aber nicht...
Assistent. Der
ja, genau. Schiedsrichter-Assistent.
Ja.
Linienrichter. Und das letzte österreichische Fußball... Wort, Fachwort, ein Häferl. Kommst du nie drauf. Ein Häferl. Das ist, ich will dir mal so ein paar, ich glaube,
Häferl.
Wir haben viel über den VfL Wolfsburg gesprochen. Maxi Arnold ist, glaube ich, ein Häferl.
Ein Zehner.
Nee. Geh weg von Spielposition, das geht eher Richtung Charaktereigenschaften. Ein Häferl.
Ein Führungsspieler.
Nee, einer der, das ist so eine, eigentlich keine so schöne Eigenschaft. Marc van Bommel als Spieler war, glaube ich, auch ein Häferl. Stefan Effenberg. Ein leicht reizbarer, aufbrausender Spieler.
Ah, okay.
So, das war Österreichisch für Anfänger. Habe ich mitgebracht aus Salzburg. Ansonsten habe ich wie immer nichts mitgebracht.
Außer vielleicht noch ein bisschen gute Laune. Wir können an dieser Stelle sagen, in dieser Woche sind wir einfach mal ein bisschen kürzer, weil die Woche ist ja auch kurz, weil
die
es
Uhr
geht ja
umgestellt
schon,
wird.
Nee, dann ist ja ein bisschen länger sogar noch, oder?
Ja, länger, genau.
Dürfen wir ausschlafen.
Es gibt DFB-Pokal oder was willst du sagen?
Es gibt den DFB-Pokal. Denkt daran, es gibt das große Spiel des VfL Osnabrück gegen Arminia Bielefeld. Nee, gegen wen spielen?
Gegen den SC Freiburg. Da bin ich morgen an
gegen
der Bremer
SC
Brücke.
Guck mal, siehst du?
Genau.
Du hast Brückentage in Osnabrück.
Ich habe Brückentage, genau. Ich sehe die einzige noch ungeschlagene Mannschaft im deutschen Fußball. Davon gibt es nur 4 in Europa, also in der ersten Liga. Der SC Freiburg hat noch nicht verloren. Aber ich habe doch noch was mitgebracht. Songs für unsere Spotify-Playlist.
Ja, Songs und nochmal Songs.
Wir haben ja heute schon, kann man sagen, einen offensichtlichen VfL Wolfsburg-Schwerpunkt.
Ja.
Deswegen für Marc van Bommel, ich kannte den Song bis heute Nachmittag noch nicht, als ich mich wie immer stundenlang auf diese Folge vorbereitet habe. Die Band heißt 2-Year-Vacation und der Song heißt Majored in Broken Hearts. Also wegen 2-Year-Vacation dachte ich mir, würde das ganz gut passen zu Marc van Bommel. Und auch noch ein Song, der zum VfL Wolfsburg ganz allgemein passt, heißt Realität von Die Lieferanten, weil der VfL Wolfsburg in der Realität angekommen ist, dachte ich mir, das wäre auch vielleicht ganz nett.
Und während ihr diese Folge gemütlich auf der Couch hört, klingelt draußen der DHL-Bote oder möglicherweise der Lieferando-Lieferant und möchte vergebens eure Bestellungen liefern, aber ihr seid vertieft in diesem Podcast nicht mehr lange, aber vorher gibt es noch von mir, also erst einmal nochmal wollte ich bei Wuchtel nicht sagen, ich bin kein Sexist, ich wollte auch keine Frauen beleidigen, das war doch nur ein Spaß, das nochmal ganz kurz, nicht, dass da nachher irgendwelche zwei Meinungen entsteht. Und ich wünsche mir von Danger Dan, ist ja auch aktuell groß in den Charts, hat ein großes Album draußen. Ich mag die Musik sehr gerne.
Der singt mit Max Herre jetzt zusammen, ne?
Und genau diesen Song wünsche ich mir.
Ach so.
Das kann mir, nee, nicht das. Mir kann nichts passieren. So geht es mir eigentlich immer, Michael, wenn du an meiner Seite bist. Wenn ihr uns immer noch hört, dann kann mir nichts passieren. Max Herre und Danger Dan mit Mir kann nichts passieren. Das ist eigentlich ein sehr schöner Song. Und wenn ihr von Danger Dan noch nichts gehört habt, dann kann ich euch einfach mal empfehlen, bei Danger Dan mal wieder reinzuschalten. Und
diese Folge wird gesponsert von Danger Dan. Übrigens, wenn ihr ein Unternehmen habt, irgendwie Gas-Wasser-Scheiße oder
alles.
Oder weiß ich nicht, eine Familienbäckerei,
ja.
Oder wenn ihr irgendwie ein Startup-Unternehmen aus der Taufe hebt und das Geld nur so reinpurzelt bei euch, ihr dürft gerne Werbung schalten bei uns hier. Also wir lesen alles vor. Wir nehmen auch ein bisschen dafür. Also sehr wenig.
Wie gibt es, da gibt es noch diesen alten Gag.
Oder wenn ihr einen Autoschrotthandel habt, ja. Oder sowas.
Dann, bevor, genau, die ganzen HSV-Nachwuchsspieler den Wagen zu Schrott fahren, dann schickt lieber all das, was noch übrig bleibt an Werten zu uns. Es gibt auch diesen alten Stromberg-Gag, ne? Warum haben Versicherungsunternehmen immer so viel Rasen rund um die Gebäude, damit man das nicht hört, wenn man das Geld aus dem Fenster wirft. Also genauso ist es bei uns. Werbt, tut werben. Das, was der FC St. Pauli macht, und zwar für die erste Liga, das Bewerbungsschreiben, macht das gerne auch bei uns. Wir freuen uns sehr. Bleibt gesund. Esst schön Kürbissuppe. Habe ich heute in der Kantine gegessen mit Linsen. Übrigens eine schöne Kombination, habe ich bislang noch nicht gegessen. Stecht schön hier Kürbisgesichter aus, geht mit euren Kindern Laterne laufen, stellt die Uhr um von der Küche ins Wohnzimmer.
Das geht bei mir automatisch zum Glück. Würde ich garantiert vergessen.
Lasst euch nicht von schlechten Privatsendern noch schlechtere Uhrumstellungsgags erzählen, sondern hört weiterhin euren Lieblingspodcast.
Das waren Fabian Wittke und Michael Augustin. Auf Wiederhören.
Macht's gut. Euch eine schöne Woche. Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.